Also, nachdem wir vor zwei Wochen über Rousseaus Begriff von Natur, vor allem aus der sozialphilosophischen Perspektive gesprochen haben, also faktisch eben über gewisse Aspekte des Begriffs vom sogenannten Naturzustand, habe ich Ihnen in der letzten Vorlesung einige Naturbeschreibungen aus der Neuen Heloise gezeigt. Ich habe da hingewiesen auf die dichten Verflechtungen, die es da gibt von Natur, Kunst, Gesellschaft. Also zum Beispiel die eine Stelle, wo er ja ausdrücklich sagt, dass man ein schönes und glückliches Leben in der Natur gerade nicht in der abstrakten Vermehrung der Freuden und Güter findet, sondern in der harmonischen Ordnung dessen, was die Natur bietet. Natürlich ist die Person, über die da spricht, da so ein Pater Familias. Also eine andere wichtige Stelle war die mit dem Garten von Julie, in den man wie in eine unberührte Natur so quasi als erster eintritt und der doch vollkommen künstlich angelegt ist. Aber gerade diese Kunst ist dann letztlich vielleicht wieder das eigentlich Natürliche und manifestiert sich eben dieses Natürliche in den natürlichen Gaben und Tugenden und vor allem in der gestalterischen Fantasie der Schöpferin. Und zuletzt habe ich dann noch eine Passage vorgelesen, in der die Schilderung des erschreckend Abweisenden in der Natur besonders intensiv war, und das habe ich als Übergang benutzt zu dem Thema des Erhabenen. Da habe ich Ihnen Zitate gebracht aus der Literatur so gegen und um die Mitte des 18. Jahrhunderts, die vor allem belegen, dass bei der einsetzenden ästhetischen Schätzung des Erhabenen von Bergen und See von Anfang an diese ambivalente Gefühlsreaktion das Charakteristische ist, und vor allem auch das Erhalten dieser Ambivalenz, das wohlige Grausen, die angenehme Vertiefung der Melancholie. Diese Ambivalenz ist dann natürlich auch in Kants Ästhetik des Erhabenen ganz zentral, aber ich habe gesagt, um die Bedeutung und vor allem auch die Wirkung dieses Lehrstücks von Kants Philosophie des Erhabenen wirklich zu verstehen, genügt es nicht, das in diesen Kontext zu stellen, sondern man muss das wirklich auch aus der völlig anderen und unabhängigen Perspektive des systematischen Stellenwerts, den diese Theorie hat, betrachten. Das war dann das Ende der Vorlesung. Worum es da ging, das ist ein Zusammenhang von zwei Problembereichen, die auf den ersten Blick ganz weit auseinander zu liegen scheinen, nämlich: Wie kann man sich die Einheit eines erkennenden Subjekts, wie er sagt, einer einfachen selbstständigen Intelligenz im Austausch mit anderen wirklichen Dingen außer ihr, das ist teilweise ein Kant-Zitat, begreiflich machen? Wie kann man sich diese Einheit begreiflich machen, wenn doch dieses Subjekt gerade nicht als ein selbstständiges Ding, als die Seele als ein Ding vorgestellt werden kann? Hauptresultat der Paralogismen schon in der ersten Auflage der Kritik der reinen Vernunft. Es gibt keine rationale Seelenlehre. Also nicht als so ein selbstständiges Ding vorgestellt werden kann, über das man objektive Aussagen machen könnte. Das ist die eine Frage. Die schaut ganz weit entfernt aus von der anderen Frage nach dem Geltungsanspruch ästhetischer Urteile. Das verbindende Glied zwischen diesen beiden Fragestellungen ist eine allgemeine Theorie der Darstellung in der Kritik der Urteilskraft. Die Kritik der Urteilskraft, wenn Sie die Einleitungen dazu lesen, da gibt es ja zwei bekanntlich, also eine, die mit der Publikation erschienen ist, und eine nicht veröffentlichte, die auch sehr, sehr interessant ist, dann können Sie aber in beiden sehen, dass die Kritik der Urteilskraft ja auch als eine systematische Untersuchung der Möglichkeiten und Spielräume gedacht ist, die für die Interaktion der Erkenntniskräfte untereinander überhaupt bestehen. Also Sinn, Einbildungskraft, Verstand, Vernunft, Urteilskraft, wie interagieren die miteinander? Das wird in der Kritik der Urteilskraft systematisch untersucht, und zwar in einem weiteren Sinn untersucht als in der Kritik der reinen Vernunft. Denn in der Kritik der reinen Vernunft wird nur untersucht diejenige Interaktion zwischen diesen Erkenntnisvermögen, die und sofern sie zur Erkenntnis von unabhängigen Objekten führen kann, wenn in der Kritik der Urteilskraft untersucht wird, wie die überhaupt interagieren können, auch wenn diese Interaktion nicht in der Erkenntnis eines unabhängigen Objekts resultiert. Ein Zitat dazu: Das sind jetzt auch hauptsächlich die vom letzten Mal. Da habe ich einem Kollegen gesagt, die Präsentation von heute stelle ich dann auf die Homepage. Können Sie auch abschreiben, wo die Stellen daher sind. Wenn der Begriff von einem Gegenstand gegeben ist, so besteht das Geschäft der Urteilskraft den Gebrauch desselben zum Erkennen in der Darstellung, Exhibitio, das ist darin, dem Begriff eine korrespondierende Anschauung zur Seite zu stellen. Dieser Darstellungsbegriff ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Das hat auch einen eigenen Einfluss. Die Bedeutung, die Kant dem Begriff der Darstellung gegeben hat, hat einen großen Einfluss auf die nachfolgende romantische Philosophie gehabt. Sie müssen das ja sehen, also das ist auch wieder nur ein kleiner Aspekt, aber einer, der sehr wichtig ist, dieser Schwerpunkt auf die Darstellung ist ja sozusagen ein bisschen ein Gegengewicht zu dem, was sonst die Rolle der Wahrnehmungstheorie ist. Ne? Dass man sich Erkenntnis immer erklärt hat, wo kommt da der Input letztlich her und was machen wir dann damit? Und dann haben wir eine Erkenntnis. Die Sinne geben uns einen Input aus einer Interaktion mit der Umwelt, von irgendwelchen Daten, die in der Umwelt sind, kriegen wir einen Input. Und der könnte jetzt irgendwie verpuffen oder sowas, aber weil wir so toll ausgerüstet sind und so weiter, können wir damit was anfangen, das wird prozessiert und dann erkennen wir ein Objekt. Das ist sozusagen die Fragestellung, von der man immer lernt, dass die sozusagen so richtig von John Locke in Gang gebracht worden ist und dass Kant noch im Rahmen dieser Fragestellung denkt. Denkt er ja auch wirklich, aber er denkt auch in der umgekehrten Richtung. Er denkt auch immer in der umgekehrten Richtung. Wir haben einen Begriff und was kann man jetzt machen, um diesen Begriff sozusagen in der Gegenrichtung sozusagen in was umzuwandeln, was für die anderen auch da ist, was sozusagen objektiv ist oder überhaupt wahrnehmbar ist. Wie können wir das, was wir uns vorstellen, sozusagen belegen, reifizieren, objektivieren? Das leistet dieser Begriff der Darstellung. Das kann enorm missverständlich sein, aber ein kleines bisschen von Verständlichkeit bringt es vielleicht auch mit sich sozusagen als Gegenrichtung zu dem, was man Wahrnehmung nennt. Also, ich wiederhole auch noch mal eine Bemerkung zu der Stelle aus der Analytik des Schönen, wo der strukturelle Unterschied von objektivem Urteil und Geschmacksurteil so schön erklärt wird. Weil mir das auch ein großes Anliegen ist, auch im Hinblick auf Kant selber, obwohl der ja nicht unser Hero ist in diesem Semester. Was ein Geschmacksurteil eigentlich ist, wenn der Verstand sein Verhältnis zur Einbindungskraft in einem Bild fixiert, also wir bilden uns irgendwas ein oder wir haben einen Begriff von irgendwas und versuchen uns von der Sache, von der wir da einen Begriff haben, eine Vorstellung zu machen. Also in einem Bild fixieren. Und wenn der Verstand so einen Begriff in einem Bild fixiert, um ein bestimmtes Objekt zu erkennen, dann fungiert dieses Bild, das er gemacht hat, nach Kants Auffassung immer als ein Schema. Das heißt, dieses Bild wird nicht selber als Bild gesehen. Schema heißt, dass es als Schema funktioniert, heißt, es wird gar nicht selber als Bild gesehen, sondern man schaut ja durch es hindurch. Wenn wir dieses Bild bilden, um etwas Bestimmtes zu erkennen, dann schauen wir durch das Bild, das wir da bilden, ja durch. Das sehen wir ja nicht. Wenn wir eine Orchideenblüte als Orchideenblüte erkennen, dann sehen wir die Orchideenblüte. Das ist der Witz an der Sache. Und nicht das Vorstellungsbild der Orchideenblüte. Das sehen wir ja nicht. Wir sehen, Kant sagt, die Einbindungskraft, der Schematismus wirkt in verborgener Weise in den Tiefen des Gemüts. Das ist genau das, was er da meint. Wir sehen das gar nicht. Wir sehen eine Orchideenblüte, aber wir können eine Orchideenblüte als Orchideenblüte sehen, nach seiner Auffassung, weil wir da so einen bestimmten Begriff, jemand hat gesagt, Orchidee schaut so und so aus, und dann machen wir uns ein Bild davon und dann sehen wir da unter den vielen, vielen Blumen, Gänseblümchen und so weiter, die Orchideenblüte. Ach, das ist die Orchideenblüte. Na? Verstehen Sie? Aber wir sehen nicht das Bild von der Orchideenblüte. Und das Besondere eines Geschmacksurteils im Unterschied zu einem Erkenntnisurteil besteht darin, dass das Bild eben nicht als Schema zur Erkenntnis eines Objekts dient, sondern selbst als konkretes Bild rückempfunden wird. Das ist der der Witz beim Geschmacksurteil. Belebung beider Vermögen der Einbindungskraft und des Verstandes zu unbestimmter, aber doch einhelliger Tätigkeit. Proportionierte Stimmung. Also die Richtung ist umgekehrt. Ne? Beim ästhetischen Urteil. Die Richtung ist sozusagen umgekehrt. Das geht nicht. Verstand schafft Bild und dann sehen wir auf das Objekt. Sondern von dem Bild her, das wir da haben, empfinden wir an diesem Vorstellungsbild, empfinden wir als lebendig das Zusammenarbeiten der Erkenntniskräfte. Das ist der springende Punkt. Nicht an der Orchidee terminiert die Aktivität hier, sondern geht von der Wahrnehmung der Orchidee, von der Wahrnehmung von etwas, was faktisch eine Orchidee ist, ja? Aber zum Beispiel nicht, dass Orchidee erkannt werden muss in so einem Fall. Oft ist es so, die ist aber schön, die ist ja viel schöner als die ganzen anderen. Ne? Sag mal, wenn die Orchidee da steht in ihrem Topferl, mitten in einer Wiese voller Gänseblümchen. Geht von der Wahrnehmung der Orchidee aus und terminiert in der Empfindung des Zusammenspiels von Verstand und Einbildungskraft in so einem Bild. Wichtig ist allerdings, das wird gleich noch eine Rolle spielen, dass es ein Bild faktisch von einer Orchidee bleibt, dass sie weiter betrachtet werden kann, dass wir sozusagen im Anblick der Orchidee verharren und was wir empfinden, wenn wir das Geschmacksurteil bilden, eben das Zusammenstimmen von dem, dass sowas so schön ausschauen kann oder das, was man da, dass sowas so ausschauen kann. Das spielt sich in uns ab. Und wir bleiben aber in dem Anblick und das Bild kann auch gleichsam vertieft werden. Und ich habe dann noch eine Stelle vorgelesen, die eben sagt, dass besonders stark diese rückbezügliche Struktur dadurch wird, dass wir eben in der Einbindungskraft frei vom Gesetz der Assoziation sind und diesen belebenden Eindruck verstärken können. Und das ist das, was er dann dieses Mehr denken können, was er dann Geist nennt. Vermögen der Darstellung ästhetischer Ideen. Und deren entscheidende Charakteristik eben die Inkongruenz mit diesem Begrifflichen ist, weil ihnen kein Begriff völlig adäquat sein kann. Streben zu etwas über die Erfahrungsgrenze hinaus liegenden. Und unter diesem Aspekt erfüllen diese ästhetischen Ideen eben den Begriff des Symbols. Ein Begriff kann entweder direkt in einer korrespondierenden Anschauung, also schematisch dargestellt werden, oder symbolisch Nothilfe für Begriffe des Übersinnlichen. Also das war alles noch eigentlich Wiederholung. Und ihren eigentlichen ultimativen Kontext findet diese sogenannte Kritik des Geistesgefühls in unserem Vermögen, an Gegenständen eine Erhabenheit vorzustellen. Also so fangen die Sachen jetzt an, konvergieren jetzt unsere zwei Problembereiche. Also der eigentliche Heimspiel hat diese Fähigkeit ästhetischer Ideen auf dem Gebiet des Erhabenen, in unserem Vermögen an Gegenständen eine Erhabenheit vorzustellen. Denn dabei handelt es sich um die Unverhältnismäßigkeit schlechthin. Nicht einfach um ein Mehrdenken, sondern um den Exzess des Mehrdenkens. In der Vorstellung des Erhabenen, sagt Kant, werden wir erinnert, dass wir es nur mit einer Natur als Erscheinung zu tun haben und diese selbst noch als bloße Darstellung einer Natur an sich, welche die Vernunft aber nur in der Idee hat und sozusagen nicht objektiv erkennen kann, müsse angesehen werden. Eine Idee des Übersinnlichen, Darstellung einer Idee des Übersinnlichen, die für uns aber gar nicht weiter bestimmbar ist. In der Vorstellung des Erhabenen ermöglicht uns die Einbindungskraft eine Empfindung, wovon? In der Darstellung des Erhabenen ermöglicht uns die Einbindungskraft eine Empfindung, wovon? Von der Disparität, nicht von einem bestimmten Gegenstand, sondern von der Disparität zwischen dem, was er nennt, transzendentales Ding und der Natur als Erscheinung. Das fühlen wir oder empfinden wir in der Konfrontation mit dem Erhabenen. Und in der Tat ist es ja so, auch aus historischem Gesichtspunkt, dass das Erhabene als hervorragendes Symbol für den äußerlichen, von uns unabhängigen Gegenstand erscheint. Für den äußerlichen, von uns unabhängigen und sozusagen uns wirklich nur gegenüberstehen und letztlich eben auch bedrohlich gegenüberstehen, Gegenstand steht. Wenn das so ist, dass es in der klassischen Rhetorik des Erhabenen, ist es ja im Grund eigentlich um was anderes gegangen. In der klassischen Rhetorik des Erhabenen von Longinus an bis weit ins 17., 18. Jahrhundert hinein, geht es eigentlich um die Mitteilung eines Gefühls des Aufschwungs oder um die Mitteilung von Betroffenheit an die Hörer, Rührung im höchsten Grad, Erhebung. Im Lauf des 18. Jahrhunderts findet da eine Transformation statt, die man bezeichnen könnte als Psychologisierung dieses rhetorisch Erhabenen. Also auch bei Cicero oder so, das Erhabene, den erhabenen Ton anzuschlagen, heißt den Ton anzuschlagen, wo der andere sozusagen vom Herzen aus im Herzen oder in seinen Emotionen gefesselt ist, berührt ist, aufgewühlt wird. Das ist das Erhabene im rhetorischen Sinn. Und das wird psychologisiert zu einem übermächtigen Gegenstand, der in seiner furchtbaren Größe unser Gemüt in Schrecken bannt und alle intellektuelle Aktivität lähmt. Edmund Burke, das ist sozusagen der Autor schlechthin, The passion caused by the great and sublime in nature, when those causes operate most powerfully, is astonishment. And astonishment is that state of the soul in which all its motions are suspended with some degree of horror. Das ist sozusagen die typische Stelle. Das kantische Erhabene könnte man, wenn man es mit so einer Stelle vergleicht oder überhaupt mit dieser Abhandlung von Burke, könnte man versucht sein zu verstehen als eine entschärfte Version, nicht? Sozusagen eine in die ästhetische Reflexion verlagerte, entschärfte Version dieses bedrohlichen Äußeren. Solange wir keine Ansprüche auf objektive Bedeutung erheben, und das machen wir ja nicht, solange wir keine Ansprüche auf objektive Bedeutung erheben und im Reich der Einbildung bleiben, dürfen wir uns unter dem Titel des Erhabenen durchaus die radikale Andersheit des Dings an sich, der Idee, der Natur und so weiter symbolisch ausmalen. Die Vorstellung des Erhabenen ist bekannt in keiner Weise mehr mit einem bestimmten Gegenstand verknüpft. Nicht einmal in dem ganz schwachen Sinn, dass dieser der Auslöser wäre für das subjektive Gefühl, so wie es beim Wohlgefallen an der Orchideenblüte der Fall ist. Na, ich lese Ihnen das vor. Ja doch, das ist schon die Stelle, die ich Ihnen jetzt vorlese, die habe ich nur nicht abgeschrieben. Man sieht, dass die wahre Erhabenheit nur im Gemüt des Urteilenden, nicht in dem Naturobjekt, dessen Beurteilung diese Stimmung veranlasst, müsse gesucht werden. Also beim Erhabenen handelt es sich um eine Empfindung allein von der Tätigkeit der Imagination als solcher. Ich glaube, das Wort kommt sogar bei ihm einmal vor, das sagt eine formale Empfindung. Eine Empfindung von der Tätigkeit der Imagination als solcher, in der nichts von dem Inhalt überbleibt, mit dem diese Tätigkeit ursprünglich assoziiert gewesen sein mag. Also darum kann man glauben, dass das eine Entschärfung ist. Nicht? Gegenüber bei Burke ist es klar, das Gefühl des Erhabenen ist ein Gefühl, das wir vor der wilden, aufgewühlten See haben oder vor diesen schrecklichen Felsen und Gletschern in den Alpen, von denen ich Ihnen das letzte Mal Berichte vorgelesen habe. Aber bei Kant ist es ein Gefühl von etwas, was sich nur in uns selber abspielt. Das Wohlgefallen ist hier überhaupt nicht mehr eines am Objekt, jetzt Zitat von Kant, nicht eines am Objekt wie beim Schönen, sondern an der Erweiterung der Einbildungskraft an sich selbst. Also, wobei solche Formulierungen natürlich eher nur ein Resultat verbuchen und noch nichts darüber sagen, wie es eigentlich zu dieser formalen Rückempfindung der Einbindungskraft kommen kann und welche Struktur sie sozusagen im Subjekt induziert. Das ist aber eigentlich das Zentrum dieser kantischen Theorie über das Erhabene. Für die Disparität zwischen Ding an sich und Erscheinung ist keine andere Symbolisierung denkbar, meint er, als eine authentische Empfindung von der Unangemessenheit der Einbindungskraft selbst in ihrer darstellenden Funktion. Das ist der springende Punkt. Also was heißt es für uns, ein Gefühl zu haben von der Unangemessenheit, von dem drüber hinausschießen der Natur an sich gegenüber der Natur als Erscheinung, in der wir wirklich Erkenntnis haben können? Was heißt es, ein Gefühl zu haben von dieser Disparität? Also es ist ja klar, wir können keine Erkenntnis haben von dem Verhältnis von beiden zueinander, weil wir von dem einen keine Erkenntnis haben können, von der Natur, wie sie an sich ist. Erkenntnis können wir haben von der Natur als Inbegriff aller Erscheinungen, haben wir schon ziemlich am Anfang der Vorlesung mal gesehen. Also können wir von diesem Verhältnis selber keinen präzisen Begriff bilden. Aber wir können ein Gefühl davon haben. Ja, wir können es symbolisieren, nicht erkennen. Und aber wie? Was ist das, was man da empfindet? Die authentische Empfindung einer Unangemessenheit der Einbindungskraft selbst in ihrer darstellenden Funktion. In einer solchen Empfindung kann dann nicht mehr der Gegenstand, sondern nur die Form dieser insuffizienten Aktivität zum Ausdruck. Es ist eine Empfindung des Versagens, des Nicht-mehr-Mitkönnens, sozusagen, ja? Und das wird aber jetzt nochmal präzisiert, worin das liegt. Da gibt es jetzt Unterschiede, auf die gehe ich nicht ein, aber da gibt es so wie von der Kategorientafel wird das so quasi abgeleitet, ein Unterschied zwischen einem mathematisch Erhabenen und einem dynamisch Erhabenen. Und das mathematisch Erhabene wird genau auf diese Figur hin konzipiert. Obwohl die Einbindungskraft in der sukzessiven Synthesis, mit der wir die Vorstellung der Größe bilden, mühelos ins Unendliche gehen kann. Also unsere Einbindungskraft ist durchaus imstande, es ist vor allem die Einbindungskraft, die uns eine Empfindung oder ein Gefühl oder einen Zugang zu dem ermöglicht, was Unendlichkeit ist. Weil wir in der Einbindungskraft sozusagen ins Unendliche gehen können, in der Erzeugung von Größen zum Beispiel. Das natürlich alles, das hat alles seine Verzweigungen in sehr schwierige Theoriestücke, überhaupt seine Theorie des Unendlichen und so weiter. Fußnote. Für Kant ist da ein entscheidender Unterschied der zwischen der Vorstellung, was man heute nennt, ein aktual Unendliches, ein Unendliches als eine gegebene unendliche Größe oder die Unendlichkeit im Sinne der unabgeschlossenen, nicht Abschließbarkeit der Wiederholung einer Handlung, also was er nennt, die Unendlichkeit hier meint, nicht? Mühelos in der Vorstellung einer Größe weitergehen. Also, obwohl die Einbindungskraft in der sukzessiven Synthese, mit der wir die Vorstellung der Größe bilden, ins Unendliche gehen kann und insofern, und jetzt Zitat Kant, jedem Gegenstand gewachsen ist, mit unserer Einbindungskraft kommen wir überall mit. Also, so versagt sie in der Darstellung des Unendlichen als einer gegebenen Ganzheit. Wobei das aber eine Idee der Vernunft ist, die sozusagen einer gegebenen Ganzheit, von der die Vernunft will, dass wir sie behalten und dass wir sie uns präsent halten können. So kommt es, dass die für das Erhabene charakteristische reflexive Vorstellung das Schwinden ist. Das Schwinden. Selbstgefühl einer Einbindungskraft, die in ihrer ganzen Grenzenlosigkeit, obwohl sie grenzenlos ist und gerade in ihrer unendlichen Erweiterung als verschwindend empfunden wird, weil sie dem, was ihr da sozusagen als Auftrag zur Darstellung gegeben wird, wenn es sich um einen Vernunftbegriff handelt, mit dem nicht fertig wird. Gerade in ihrer unendlichen Erweiterung als verschwindend empfunden wird, wenn sie der Aufgabe, eine vernünftige darzustellen, nachkommen soll. Also das ist sehr, sehr wichtig. Das ist auch schon, er verwendet auch dieses Wort Schwinden. Ja? Geht ins Unendliche und trotzdem hat man in diesem Gehen ins Unendliche, indem man sich anders jetzt denkt, naja, also wenn ich lang nur, dann nimm es mit jedem auf. Und dann sozusagen jetzt psychologisieren, das Beispiel, die Einsicht kommt, na, da komme ich ja nie an ein Ende. Ne? Und da gibt es was, was aber sozusagen als Abgeschlossenes am Ende sein sollte. Und dieses Ende werde ich nie erreichen. Das ist der Punkt, systematisch, wo Kants berühmte Deutung des Erhabenen verstanden werden muss, nämlich als eine von Unlust erweckte Lust. Darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein, denn es nimmt hier an dieser Stelle auch eine andere Wendung ihren Ausgang. Jetzt habe ich das Gefühl, wie ich das war aufgeschrieben und zusammengesagt habe, jetzt fängt die Vorlesung richtig an erst. Diese Interiorisierung, diese Einverleibung, nach Innenverlegung des Erhabenen von den Bergen, die einen da bedrohen, zu einer reflexiven Empfindung, das kann man ja als eine Drehung auf einer horizontalen Achse, ne, von außen nach innen sehen. Was da außen war, wird jetzt nach innen gedreht. Ne? Da waren die Berge, aber jetzt ist das was in mir selber ist. Mit dieser Drehung von außen nach innen geht aber zugleich ein Schwenk in der Vertikalen einher. Zum Schönen der Natur, Orchideenblüte, zum Schönen der Natur müssen wir einen Grund außer uns suchen. Zum Erhabenen aber bloß in uns. Und solange dieses Erhabenen wirklich noch außen dem Subjekt gegenüberstand, ist es ein riesiges und hohes, bedrohliches gewesen. Der Grund, den es nun im Gemüt selbst finden soll, wird aber Abgrund. Das, was außen hoch war, ist innen tief. Abgrund, unermesslicher Abgrund. Ja? Bitte? Kommt jetzt. Das Überschwängliche für die Einbindungskraft ist gleichsam ein Abgrund, worin sie sich selbst zu verlieren droht. Ja, also Sie haben mit diesem Drehen von außen nach innen, gibt es zugleich einen Schwenk, sozusagen da, was oben oberhalb war, wo man immer raufgeschaut hat und der Schock so ganz klein war, ist jetzt sozusagen was in uns selbst ein Abgrund ist. Wenn man diese Bewegung, also die Vernunft legt uns was vor, was wir symbolisieren sollen. Wir bringen die Einbindungskraft, wir drehen den Motor unserer Einbindungskraft an. Wir sehen, der läuft eigentlich tipptopp und uns wird der Sprit nie ausgehen. Also bis ins Unendliche können wir Größe erzeugen. Wir können alles, was noch so groß ist, immer noch größer denken in der Einbindung. Und trotzdem wird es verschwindend sein gegenüber dem, was da der Auftrag ist, was wir darstellen sollten. Wenn wir das dynamisch, unter dem dynamischen Gesichtspunkt betrachten, dann ist das ein Getriebenwerden. Ne? Von dieser Anspruch treibt uns, dieser Anspruch der Vernunft. Und wir sehen dann diese gesamte Struktur unter dem dynamischen Gesichtspunkt einer, das ist jetzt ein Kant-Zitat, das ist jetzt ein bisschen weiter hinten, ein paar Seiten nach dem, auf A109, unter dem Gesichtspunkt einer Gewalt, welche die Vernunft auf die Sinnlichkeit ausübt. Gewalt, wir müssen die Wortwahl beachten hier. Nicht? Eine Gewalt, welche die Vernunft auf die Sinnlichkeit ausübt, um sie auf das Unendliche hinaussehen zu lassen, welches für jene, für die Sinnlichkeit und für die Einbindungskraft ein Abgrund ist. Das sagt er noch einmal, dieses Wort. Also, eine Gewalt, die die Vernunft auf die Sinnlichkeit ausübt, ein Anspruch, ein Verlangen, dass sie da steht an die Sinnlichkeit, auf das Unendliche hinauszuschauen, welches für die Sinnlichkeit aber ein Abgrund ist, wo ihr, wie man so sagt, in ihrem Schwinden schwindlig wird, wo uns schwindelt. worin kann das Interesse der Vernunft an einer derartigen Abbildung ihrer Unendlichkeit in so einem totalisierenden Blick der Imagination sein? Was ist das Interesse der Vernunft, das sie von uns verlangt, so ein horribles, schreckliches Bild zu haben, in dem wir fühlen, dass selbst eine ins Unendliche gehende, ausgreifende Fantasie, wo wir sowieso nur in ihrem Innern, in unserem Innern aktiv sind, verstehen Sie? Das ist ja das. Es ist ja nicht von außen einer, der uns da. Es ist ein Konflikt, der in uns ist. Wir selber sind sozusagen sowohl die, die dorthin wollen, wie auch die, die das verlangen und es nicht zusammenbringen. Also was ist das Interesse der Vernunft? Dass die Einbildungskraft sozusagen ihre eigene Unfähigkeit in einem so einem schrecklichen Bild einer ins Unendliche ausgreifenden und zugleich dahinschwindenden, versagenden Fantasie finden muss. Das einzig legitime Bedürfnis, das Vernunft haben kann, uns das sozusagen aufzuzwingen, in diese Situation zu bringen, ist das praktische Bedürfnis an moralischer Selbstvergewisserung nach Kants Auffassung. Der Abgrund, von dem die Einbildungskraft angezogen und abgeschreckt zugleich wird, diesen Abgrund reißt die Moral auf. Die Lust am Erhabenen der Natur, das ist jetzt Kant, die Lust am Erhabenen der Natur macht zwar auch auf allgemeine Teilnehmung Anspruch, so wie beim Schönen. Wenn man sagt, ich mache ja auch ohne, dass ich sozusagen, also das Geschmacksurteil hat keine objektive Referenz, aber ich mache ja den Anspruch im Geschmacksurteil, im Urteil über das Schöne, auf allgemeine Zustimmung. Ich stelle ja einen nicht objektiven Allgemeinheitsanspruch. Die Lust am Erhabenen macht auch auf seine allgemeine Teilnehmung Anspruch, setzt aber doch auch noch was ganz was anderes voraus, nämlich dieses andere Gefühl einer übersinnlichen Bestimmung, welche, so dunkel es auch sein mag, eine moralische Grundlage hat. Also ich möchte nicht so weit gehen zu sagen, aber ein bisschen deutet es sich hier schon an, dass die Grundlage der Moral was Dunkles ist. Die Faszination geht hier aus von einem Zug des moralischen Gesetzes in seiner Macht, die sich ästhetisch eigentlich nur durch, und das ist ein Wort, auf das werde ich in ein paar Stunden im Verlauf dieser Vorlesung noch einmal zurückkommen, das spielt eine sehr wichtige Rolle in diesem Zusammenhang, dass er das sagt. Also Faszination geht aus von einem Zug des moralischen Gesetzes in seiner Macht, eine Macht, die sich ästhetisch eigentlich nur, Kant Zitat, nur durch Aufopferung kenntlich macht. Im Angesicht der unergründlichen Tiefe eines übersinnlichen Vermögens. Toll, ne? Halsbrecherisch. Unergründliche Tiefe eines übersinnlichen Vermögens. Beinharte Metaphorik, also sozusagen sehr gespannte Metaphorik. Also das ist sozusagen die, würde ich sagen, die Dramatik der Vertikalität in der kantischen Theorie des Erhabenen. Die Dramatik, die sich in der Vertikalen da abspielt, in der Transformation, sozusagen dieses äußerlich Drohen. Man wünscht sich, wenn man das liest, ja fast zurück vor diesen schreckerregenden Bergen zu stehen und vor der Gletscherregion wie Rousseau. Die vielleicht wesentlichste Wirkung von Kants Theorie des Erhabenen auf die romantische Philosophie und Dichtung rührt genau von dieser Problematisierung des Bildes oder des Verhältnisses, von dieser Problematisierung des Verhältnisses von Bildlichkeit und ästhetischer Erfahrung her. Aber die Kraft, uns Bilder zu verschaffen, die Einbildungskraft, ja, spielt ja hier ihre entscheidende Rolle gerade als Versagende. Sie hat ein unendliches Potenzial, aber gerade in diesem Unendlichen, gerade in dem, wo wir am weitesten können, weil nichts uns eigentlich hindert von außen, in dem, was wir uns einbilden wo wir zu jeder Größe, die wir uns vorstellen, uns immer noch eine größere denken können. Gerade darin werden wir am stärksten frustriert, sagt er. Gerade da liegt das größte Frustrationspotenzial, weil wir davon eben kein Bild produzieren können. Oder höchstens das Bild, ein Metabild sozusagen, der Insuffizienz, des Nichtkönnens, des Versagens. Und ich sage Ihnen, dass die vielleicht wesentlichste Wirkung von dieser Theorie Kants auf die romantische Philosophie und Dichtung eben genau von daher kommt, von dieser Problematisierung des Bildes, des Verhältnisses von Bild und Erfahrung, die aus dieser Theorie der reflektierten Insuffizienz der Einbildung folgt. In ihrem Kern, in einem gewissen Kern, ist diese Vorstellung des Erhabenen einfach die Empfindung von der Unmöglichkeit des Bildes. Also dass sozusagen die Kraft, das Potenzial, die Fähigkeit, die wir haben, Bilder zu entwerfen, dort, wo wir es am dringendsten brauchen, eben keins liefern kann und versagt. Kant selber, es gibt da so, wie soll ich sagen, also vielleicht gebe ich dann auch mal ein bisschen einen Überblick über verschiedene Problembereiche von denen aus, dass so besondere Wirkungen von Kant auf die Idealisten ausgegangen sind. Aber das ist jedenfalls einer. Und da gibt es dann manchmal auch wirklich kleine Stellen bei ihm, so Saga, die wirklich vorausweisen, in Kleinigkeiten, aber wo man sich denkt, nein, dass der das schon gesagt hat. Kant selbst hat also das bezeichnet, oder mit dieser Unmöglichkeit des Bildes, das Syndrom des religiösen Enthusiasmus bezeichnet. Keine erhabenere Stelle, also das ist ein Kant-Zitat aus der Kritik der Urteilskraft auch, aber das habe ich, A123, B124, keine erhabenere Stelle im Gesetzbuch der Juden als das Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen. Und Hegel, und jetzt kommen wir das erste Mal in dieser Vorlesung so wirklich auf ein kleines Stückchen romantische Philosophie. Hegel hat sich in der Religion der Erhabenheit, in der Religionsphilosophie, eben mit dem Begriff der Unangemessenheit der Erscheinung ganz deutlich auf Kant zurückbezogen. Und in seiner Ästhetikvorlesung, vor allem in den Teilen über die hebräische Poesie, da führt er das noch weiter aus und macht dort vor allem auch klar, dass diese kantische Reflexivität des Erhabenen den Begriff der Darstellung, der Hypotypose als solchen eigentlich sprengt. Also in einer gewissen Weise ist sozusagen diese Theorie des Erhabenen die am weitesten vorgeschobene Position in der kantischen Theorie der Darstellung und der Einbildungskraft und zugleich dasjenige, was überhaupt den Inhalt des Begriffs Einbildungskraft, nämlich ein Bild verschaffen zu können, sprengt oder in Frage stellt, ne? Sozusagen wirklich an eine Grenze zu gehen. Eigentliche Erhabenheit, das ist ein Ausdruck von Hegel, als Kunstform lässt nicht nur jede Art von direkter Veranschaulichung hinter sich, sondern auch die analoge Darstellung. Die eigentliche Erhabenheit lässt auch die analoge Darstellung hinter sich. Also nicht nur die schematische, dass wir es sehen könnten als Form, sondern auch die analoge Darstellung, wo wir so quasi nur in der Empfindung des Zusammenspiels der Erkenntniskräfte eine bestimmte Erfahrung machen, eine bestimmte ästhetische Erfahrung machen. Und die dann symbolisch anschaulich machen. Auch die lässt die eigentliche Erhabenheit hinter sich. Die Symbolik des Schönen wird bei Kant letztlich doch auch noch über den Begriff der Ähnlichkeit vermittelt. Sehr indirekt natürlich. Also die Symbolik des Schönen funktioniert insofern über die Ähnlichkeit, also sowas postuliert wie, dass die Verhältnisse in dem als schön betrachteten Gegenstand sozusagen strukturell identisch sind mit einer bestimmten Regel der Reflexion über diesen Gegenstand. Also natürlich ist das, was wir sozusagen da rückempfinden in der Wahrnehmung des Schönen, nicht? Was, wo ich gesagt habe, wir empfinden da zurück, nicht durch das Schema hindurch erkennen wir den Gegenstand, sondern wir empfinden dieses Vorstellungsbild zurück. Und das Lebendige an diesem Bild, das Reale an diesem Bild ist jetzt natürlich nicht dieser Gegenstand, sondern das ist die Tätigkeit, die Aktivität unserer Einbildung und unseres Verstandes, dieses Hin und Her. So müsste das ausschauen. Wenn es so ausschaut, dann ist es vollkommen oder so. Oder da ist noch ein Potzer. Oder da passt eine Harmonie noch nicht ganz. Und dann, wenn das zurechtgerückt ist, dann ist es vollkommen. Diese Empfindung, das ist da gemeint. Natürlich hat diese Empfindung, die ist ganz was anderes als das sinnlich Wahrnehmbare. Die ist ganz was anderes als die Orchideenblüte selbst. Das ist ganz klar. Ne? Aber was er meint ist, was dem Urteil oder was dem ästhetischen Urteil über das Schöne sozusagen seinen Halt gibt, was es zu einem Urteil über diesen Gegenstand macht und nicht über einen anderen Gegenstand als einen schönen Gegenstand, das ist, dass eine Strukturähnlichkeit auf zweiter Ebene sozusagen besteht zwischen der Art dieser Reflexion und der Form des Gegenstandes. Können Sie das ungefähr? Aber das sind eigentlich Gedanken, die auch in der Ästhetik des 20. Jahrhunderts noch geläufig sind. Oder so, ne? Also und insofern spielt dann auch ein Begriff der Ähnlichkeit eine Rolle. Das ist so, wie wenn man bei Wittgenstein zum Beispiel, Traktatus ist ein Fall, wenn man sagt, der Satz als Bild. Ne? Der Satz ist ein Bild. Natürlich ist der Satz in einer gewissen Weise kein Bild, sondern ganz was anderes als ein Bild. Aber die Art, die Struktur des Zusammenhangs der Elemente in ihm ist dieselbe Struktur wie in dem, worüber er etwas behauptet, und insofern kann er als ein Bild auf zweiter Stufe betrachtet werden. Also die sagen, na, das ist keine Ähnlichkeitstheorie, sondern eine Isomorphietheorie, die könnte man auch so interpretieren, dass sie sagen, das ist keine Ähnlichkeitstheorie auf erster Stufe, sondern eine Ähnlichkeitstheorie auf zweiter Stufe. Oder so. Und so denkt sich das Kant beim Schönen. In der erhabenen Kunst aber, und so interpretiert ihn dann Hegel meines Erachtens auch ganz richtig weiter, ist auch diese Art von Ähnlichkeit suspendiert. Unter Symbolik versteht Hegel im Grunde eigentlich noch das Gleiche wie Kant. In der erhabenen Kunst aber emanzipiert sich die Bedeutung von jedem positiven, wie immer auch indirekten Bezug auf Anschauliches. Also es ist sozusagen eine Transzendierung des Anschaulichen. Da versucht er das zu fassen, was bei Kant eigentlich ein bisschen präziser fast noch ausgedrückt wird mit dieser Empfindung des Schwindens und des Versagens. Ne? Die erhabene Kunst, das kommt ein Hegel-Zitat, setzt die Bedeutung in einer Selbstständigkeit voraus, der gegenüber das Äußerliche als nur unterworfen erscheinen muss. Insofern das Innere nicht darin erscheint, also das Äußere wird nicht jetzt empfunden als das, in dem das Innere erscheint, sich symbolisiert, sondern so darüber hinausgeht, dass eben nichts als dieses Hinaussein und Hinausgehen zur Darstellung kommt. Ja? Also transzendiert sozusagen das Symbolische. Wir sehen nicht, in der Empfindung des Erhabenen sehen wir nicht irgendwas Tolles, was in uns ist, durch ein Naturbild symbolisiert, sondern wir sehen, dass in dem, was sich da in uns abspielt, wir in einer Weise, die zugleich eine Frustration ist, sozusagen immer über das hinaus sein müssten, worin wir es symbolisieren wollen. Also die autonom gewordene Bedeutung, das ist ganz interessant, das ist ein Ausdruck, den bezeichnet dann Hegel als reine Beziehung. Sehr interessant. Also der Begriff einer reinen Beziehung, Referenz. Ne? soll noch immer eine Kunstform determinieren, nach Hegels Auffassung. Soll sozusagen eine Kunstform, die sich sozusagen in ein völlig emanzipiertes, freies und unabhängiges Verhältnis zu aller Anschaulichkeit gesetzt hat. Die Kunst der Erhabenheit, sagt er, ist die heilige Kunst als solche. Das ist ein Spannungsfeld, ne, zwischen direkter, anschaulicher Darstellung, erstens, zweitens, analoger Symbolik und einer geheiligten, rein referenziellen Bedeutung. Einer heiligen Kunst, die eine rein referenzielle Bedeutung hat, die auch über die indirekte Anschaulichkeit, über die insuffiziente Anschaulichkeit des Symbolischen hinaus ist. Das ist eine Sache, die meines Erachtens also absolut, wie soll man das sagen, also ein absoluter Treffer ist sozusagen. Das ist eine Art von Feststellung oder Diagnose, die meines Erachtens auch noch die heutige Theorie oder das Nachdenken über bildende Kunst insbesondere total bestimmt, also die auch noch in der ganzen Ideologie und auch in der Kunstproduktion, zum Beispiel des abstrakten Expressionismus in den Vereinigten Staaten im 20. Jahrhundert, ist das die entscheidende Position, diese Auseinandersetzung mit so einer reinen Referenz. Jetzt gebe ich Ihnen einen Hinweis auf ein wirklich ganz tolles Buch. Thomas Weiskel heißt der Autor. Der ist sehr jung verstorben. Ich glaube, bevor das veröffentlicht worden ist, ist der gestorben. The Romantic Sublime. Der schreibt da, that the intentional structure of the negative Kantian sublime, also das negative Erhabene, dieses Versagenserhabene, that the intentional structure of the negative Kantian sublime as a whole implies the conversion of the outer world into a symbol for the mind's relation to itself. Wenn das die Denkfigur sein soll, die die Romantiker bekannt wahrgenommen und aufgegriffen haben, dann ist es nicht ganz vollständig. Dann ist Hegel schon ein bisschen weiter gewesen, sozusagen, eigentlich als diese Diagnose. Nämlich, man müsste da hinzusetzen, ein Symbol, das sozusagen an der Aufhebung seiner eigenen symbolischen Struktur arbeitet. Ne? Man sagt, dieses kantische Erhabene implies the conversion of the outer world into a symbol for the mind's relation to itself. Eben nicht, oder zumindest nicht in dem Weiterdenken von Hegel, noch darüber hinaus in die sozusagen Destruktion dieses Symbols selbst oder des Symbolismus als solchen. Also inwiefern in der romantischen Rezeption des kantischen Erhabenen dieser erkenntniskritische Impuls, mit dem ich da begonnen habe, wo es eben um diese Einheit der Erkenntniskräfte im Subjekt geht, inwiefern das da fortlebt oder inwiefern primär die poetische Einbindungskraft sich da neue Dimensionen der Reflexion auch über das Anschauliche hinaus eröffnet, das ist eine schwierige Frage. Da gibt es auch große kulturgeografische Unterschiede. Es gibt einen bedeutenden Einfluss von Kant ja auch in der englischen Romantik, in der englischen romantischen Dichtung und sozusagen auch in der Philosophie der romantischen Dichtung. Aber der ist sehr, sehr verschieden von dem Einfluss in der deutschen Romantik. Und genau an diesem Punkt nämlich. Also in der deutschen Romantik lebt eigentlich durchgängig von dieser kantischen Theorie des Erhabenen immer auch dieser erkenntniskritische Hintergrund. Sozusagen eine wirkliche, nicht nur ein Gefühl, sondern eine Theorie der Subjektivität weiter, die Kant entwickelt hat und die als Herausforderung gesehen worden ist. Während in der englischen Romantik, so weit der Kant rezipiert wird, wir werden da ein bisschen auf Samuel Taylor Coleridge eingehen, der da einer der interessanteren Autoren ist, das eigentlich keine Rolle spielt. Also wenn man es ein bisschen härter ausdrückt, das haben die einfach nicht verstanden. Es ist auch tatsächlich so, das ist jetzt nicht mein Ding, es ist tatsächlich so historisch, dass, wie soll man das sagen, in der Zeit, wo Kant groß geworden ist, wo sich die kantische Philosophie sozusagen entwickelt hat, also so um die Mitte des, im 18. Jahrhundert bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts, die englischen Philosophen und Dichter für die deutschen Philosophen und Dichter einfach Giganten waren. Und für Kant sozusagen die Auseinandersetzung mit Shaftesbury oder mit Locke und dann mit Hume enorm war. Und auch nicht nur für akademische oder für Schulphilosophie, sondern auch für die Dichter eben. Und das hat sich aber in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts und zur Wende zum 19. Jahrhundert hin total gewandelt. Es gibt wirklich Stellen aus Gesprächsprotokollen mit, weiß ich, Friedrich Schlegel oder mit Tieck, Tieck war nicht so, aber Schlegel und Schelling, glaube ich, die sich mal so geäußert haben, also von den Engländern, die haben ja die gar nicht gekannt, also zum Beispiel, die haben von den englischen Dichtern den Byron gekannt und verehrt, aber Wordsworth, der heute sozusagen der Dichter der Romantik schlechthin in England ist, von dem hat keiner den Namen gekannt. Und was die Philosophie in England betrifft, hat, glaube ich, Schelling irgendwann mal gesagt, so mehr oder weniger, also so einen faden und lausigen Dummkopf wie John Locke, dass das England überhaupt ertragen hat, dass das Land, und so. Also die haben die wirklich für Trotteln gehalten. Die haben sozusagen da eine Anmaßung entwickelt von philosophischer Kompetenz und Raffinesse in Deutschland, diese Leute. Und das hat sich total gewandelt gehabt. Die haben einfach die ignoriert. Also da kann man auch tolle Statistiken zitieren. Also alle großen deutschen Denker in der Generation von Lessing und Dingsbums sind alle mal in England gewesen. Ab 1870 hat kein deutscher Intellektueller, der heute noch in einem Lexikon steht, seinen Fuß nach England gesetzt. Das ist ein sehr, sehr großer Unterschied. Die haben da wirklich eine. Aber insgesamt, also ist eben die Frage, was lebt da weiter von diesem Komplex da bei Kant? Was lebt da weiter? Was lebt da in welchen Zusammenhängen weiter? Das ist eine sehr, sehr schwierige und komplexe Angelegenheit. Ein Leitfaden, dem man da folgen kann, ist eben die immanente Geschichte dieser zentralen Denkfigur selbst bei Kant, dieser Verdrehung des Erhabenen in den Abgrund. Natürlich ist das, was wir da bei Kant als Subjektivierung des Erhabenen wahrnehmen, aus einer weiteren Perspektive einfach ein letzter Schritt seiner Kritik der Transzendenz überhaupt und ist verwandt den naturalisierenden Tendenzen der Romantik. Jetzt bringe ich Ihnen da noch ein Zitat von dem Thomas Weiskel. Das ist ganz, in fact, the intuition of depth seems to be curiously proportionate to the reluctance of the mind to invoke transcendent categories. Also die Aufwertung der Tiefe scheint irgendwie was zu tun zu haben mit einem Widerstand gegen Transzendenz. What is lofty for the idealist will be profound for the naturalizing mind. Ja, also was sozusagen der Höhenflug, ne, die Bilder des Höhenflugs als Stimulus für intellektuelle Aktivität oder als Selbstvergewissung intellektueller Aktivität auf einem hohen Niveau, sozusagen die Bilder des Höhenflugs des Denkens, kommen, also verlieren sozusagen an Wert und an Achtung. Und was jetzt mehr zählt, ist nicht der Höhenflug, sondern ist die Tiefe. Ne? Für die Idealisten, what was lofty for the idealist will be profound for the naturalizing mind. In einem gewissen Sinn scheint, und das ist jetzt ein Zitat aus einem anderen Text, Vertiefbarkeit geradezu eine Bedingung der Möglichkeit der romantischen Literatur zu sein. Tiefe selbst, die sich nicht nur mit den romantischen Valeurs von innen, fern, geheim, dunkel, unergründlich, mächtig, nächtlich, wunderbar, furchtbar, entsetzlich und so weiter verknüpft, sondern als tiefste Tiefe oder tiefer tief selbst noch vertieft werden kann. Das ist ein Zitat aus einem Aufsatz von Inka Mülder-Bach mit dem Titel Tiefe zur Dimension der Romantik und ist hier gesagt mit Bezug auf Brentano. Aber es ist wirklich unglaublich, wenn man das einmal, wenn man da mal auf die Spur gesetzt ist, was sich da alles finden lässt an Metaphern vom Typ der kantischen, unergründlichen Tiefe eines übersinnlichen Vermögens. Bilder sozusagen, könnte man das ausdrücken, einer dynamisierten Vertikalität. Nicht? Also Bilder einer Vertikalität, in der sozusagen rauf und runter zugleich geht. Ätherabgrund des Himmels unergründliche Tiefe. Also das erste, der Ätherabgrund, das ist Jean-Paul, des Himmels unergründliche Tiefe, Novalis, und dann ganz toll Eichendorff, Höhen und Wälder, die immer tiefer ins Abendgold steigen. Das ist wirklich, also da kann man auch ganz tolle, also da kann man was der Teufel was alles. Also eine Stelle, die ein bisschen auf die andere Seite dieses Enthusiasmus ein Licht wirft, die ich selber, die sind von der Frau Mülder-Bach, lese ich ja noch eine, die ich da selber rausgesucht habe, aus einem Brief von Kleist, geschrieben am Vorabend seines Selbstmords an einen Freund. Du wirst begreifen, dass meine ganze jauchzende Sorge nur sein kann, einen Abgrund tief genug zu finden, um mit ihr, mit der Henriette, die er da überredet hat, hinabzustürzen. Das ist eine Linie, die ganz, ganz wichtig ist, die mit dieser Tiefe, mit diesem Verdrehen sozusagen, das sie haben, dann in den Abgrund. Und ich habe das zuerst eingeführt, sozusagen mit dem Bild, dass mit der Verdrehung von außen nach innen, die Kant vollzieht, zugleich eine Umwertung von oben und unten stattfindet. Und jetzt werde ich Ihnen dann auch noch ein bisschen was sagen zu einem Aspekt, der wieder auf diese Außen- und Innenachse zurückführt, nachdem das einmal das außen drohende Hohe in ein abgründiges Inneres verwandelt worden ist. Also Frau Mülder-Bach hat vor allem gezeigt, dass es sich da um einen Teilaspekt der Mobilisierung der Tiefe überhaupt handelt. Das heißt, über die Aufwertung der Tiefe vom Status einer Richtung oder bloß einer Dimension des Raumes in ein Organisationsprinzip von Raum überhaupt. Dass Vertikalität oder Tiefe überhaupt sozusagen ein Organisationsprinzip von Raum überhaupt wird. Die Besetzung des Inneren, die das kantische Bild vervollständigt, der innere Abgrund als Nachfolge der von außen sich drohend über uns wölbenden Höhen. Also aufgegriffen ist nicht nur dieses Bild als poetisches Muster, sondern die umfassende Bewegung selbst, in der es sich bildet, in der es quasi ein Durchgangsstadium ist und die auch vielleicht noch in weitere Konstellationen entwickelt werden kann. Also jetzt eine Fußnote von mir. Das ist natürlich wirklich sehr, sehr interessant, das Motiv dann einfach immer weiter zu verfolgen. Ein möglicher Endpunkt oder sehr weit fortgeschrittener Punkt in so einer Bewegung ist dann letztlich die Dominanz der bloßen Differenz von Oberfläche und Tiefe als Strukturprinzip eines Raums. Also wenn einfach nicht mehr nur Jetzt haben wir gesehen, wie Vertikalität als solche zu etwas wird, was den Raum des Denkens oder des Findens oder des Fühlens sozusagen als solchen organisiert. Das spielt alles andere dann zunächst einmal gar keine Rolle mehr, was sozusagen rechts und links ist, ist dann zu den beiden Händen so quasi ist. Spielt keine Rolle mehr gegenüber dieser Erfahrung. Einen Höhenflug im Absturz zu erleben oder sowas. Ne? Ein Punkt, der meines Erachtens noch einmal in derselben Bewegung erreicht werden kann, aber eine andere Struktur ist, noch eine weitergehende Transformation ist, wenn das zusammenschrumpft, sozusagen zu einer bloßen Erfahrung der Differenz von Oberfläche und Tiefe als Strukturprinzip eines Raumes. Und das ist bei, glaube ich, kann man sowohl bei Wittgenstein erkennen, also diese Entgegensetzung von Oberflächlichkeit und Tiefe als solche. Also Tiefe als solche, gar nicht mehr die Erfahrung der Tiefe ist das, was die entscheidende Rolle spielt, sondern es ist der Gegensatz von Oberflächlichkeit und Tiefe, der in den philosophischen Untersuchungen immer wieder, es ist, an dem man versucht herauszubekommen, was seine Philosophie eigentlich will, als auch bei dem eigentlich ganz woanders, und die haben ja auch, hat ja auch keine Sympathie für Wittgenstein, bei Deleuze ist das natürlich auch ein ganz, ganz entscheidender Punkt, bei dem ist das sogar viel deutlicher zu fassen, ne, mit diesem aufsteigenden Grund, dieses Bild, Oberflächlichkeit und Tiefe. Aber, also das war nur eine Fußnote von mir, jetzt habe ich gesagt, jetzt, wenn das einmal verzogen ist, dann kann sich die Reflexion oder die Entwicklung natürlich auch darauf konzentrieren, wieder zu sehen, wie das mit dieser, dass das ja ursprünglich zusammengegangen ist mit dieser Verlegung von außen nach innen. Und dann kann in einer gewissen Weise auch wieder dieses zweite Begriffspaar zu dominieren beginnen. Und dann kann es zu so etwas kommen wie zu einer Horizontalisierung der Tiefe. Das ist auch eine wesentliche Entwicklungsrichtung in der romantischen Literatur geworden. Also wir haben jetzt sozusagen, die Zitate vorher waren alle dramatische Beispiele für diese Erfahrung der Tiefe, des Abgründigen und ja? Verwandlung des Erhabenen in das Abgründige. Und jetzt sprechen wir über sozusagen das Wiederholen des zweiten Begriffs, wieder hereinholen des zweiten Begriffspaars in einer Horizontalisierung dieser Tiefe. Vielleicht ist das Wesentliche doch gar nicht die Verlagerung des Abgrunds ins Innere, sondern dass der Abgrund zu etwas Innerem wird. Vielleicht ist der entscheidende Aspekt der, dass Abgründigkeit ja sowieso nur was Innerliches ist. Man kann ja nicht wirklich reinfallen. Ist dann überhaupt noch das Negative des Erhabenen, also bei Edmund Burke der Terror, der Horror bekannt, die Unlust, das Schwinden, ist dann überhaupt noch dieses Negative zu bewahren? Das ist auch eine Sache, die Frau Müller-Bach das sehr gut noch integriert und analysiert hat, wie das stattfindet, wie sozusagen dieses Abgründige, weil es ein Inneres ist, dann auch wieder horizontalisiert werden kann. Ein Zitat: Im Heinrich von Ofterdingen sind es die Erzählungen und Lieder des alten Bergmanns, die in Heinrich von Ofterdingen, jetzt ein novales Zitat, eine versteckte Tapetentür öffnen. Raumfluchten kommen jetzt, ne? Eine versteckte Tapetentür öffnen, während des nächtlichen Gangs zur Höhle, die durch eine vom Mond beleuchtete, in sich gekehrte Traumwelt führt, sieht Heinrich durch diese Tür, jetzt wieder ein novales Zitat, sein kleines Wohnzimmer dicht an einen erhabenen Münster gebaut, aus dessen steinernen Boden die ernste Vorwelt emporstieg, während von der Kuppel die klare, fröhliche Zukunft in goldenen Engelskindern ihr singend entgegenschwebte. Also ein dem Tagesbewusstsein verborgener Zugang zu einer inneren Welt, die sich jetzt eben weder als dieses äußerlich drohende Abgrund, noch als der wirklich gefährliche Abgrund, sondern als so eine Raumflucht artikuliert. Damit ändert sich auch die Logik des Bildes, sagt sie. Die Tapetentür wandert in das Subjekt hinein, in den Bildraum seiner Projektion an der Wohnzimmer versteckte Tür Münster in ein und derselben Flucht vereint. In dieser Flucht kann es immer wieder Tapetentüren geben, das ist ein großes Motiv in der romantischen Dichtung und auch in der nachromantischen Dichtung bis in die allerniederste Trivialliteratur natürlich, die sich auf tiefere und innerere Räume öffnen, aber weder einen Abgrund, vor dem Subjekt schwindeln müsste, noch überhaupt einen Raum jenseits der Projektionen. Das Subjekt hier kann gar nicht mehr abstürzen. Es kann aber auch nie ankommen. Vielmehr schiebt es den Fluchtpunkt beständig vor sich her. Das Subjekt kann nicht mehr abstürzen. Es ist gegen die emotionalen Gefahren der Konfrontation mit dem Erhabenen schon immunisiert. Das ist eine Entwicklung, die Weiskel sehr ausführlich beschrieben hat als Entwicklung zu einem positiven, egoistischen Erhabenen. Also in einer ersten Phase ein Aufgreifen dieses negativen Erhabenen von Kant, Burke und Kant her in der Romantik, in der Entwicklung der romantischen Dichtung, dann, ich habe das eben in Zusammenhang gebracht mit dieser Horizontalisierung, ne, die Entwicklung eines positiven, eines egoistischen Erhabenen, der situiert das, das ist ein Schüler von Harold Bloom und daher ist es auch kein Wunder, dass er das zunächst einmal bei William Blake findet und dann später vor allem bei Wallace Stevens. Und auch dieses Element des immunisierenden Selbstschutzes, sehr schön unterstrichen. The positive sublime is insured against the moment of sudden loss, because its attachment to the object is from the start a secondary affair, a limited engagement, protectively suffused with self-love. In einer gewissen Weise natürlich jetzt dann wieder eine Rückkehr sozusagen zu diesem Immunisierungsdenken bei Kant, wo man sagt, wir brauchen ja keine Angst, dann spielt es ja nur in uns ab. Innerlichkeit triumphiert jetzt dann über das Abgründige, von dem her freilich, dass immer zitiert werden muss, damit man überhaupt einen Anspruch auf Erhabenheit stellen kann. In der egotistical sublime, the two Kantian poles of sensible nature and eschatological destination collapse inward and become habitual attributes of what was to be called imagination, a totalizing consciousness whose medium is sense but whose power is transcendent. Apocalypse becomes immanent, the sublime a daily habit. Die Transformation, was er da beschreibt, ist die Transformation sozusagen des Schrecklichen, die sukzessive Transformation des Schrecklichen von dem Erhabenen der Gletscherregionen in den Abgrund in uns, über die sozusagen Raumfluchten, in denen unsere unendliche Reflexion uns keine Gefahr mehr signalisiert, aber auch kein Ankommen an irgendeinem Ziel, bis zu letztes Stadium, a daily habit, eine Gewohnheit. Etwas, worin man es sich dann unter Umständen auch wieder ein bisschen gemütlich machen kann. Das ist auch tatsächlich so, dass Sie finden alle, wenn Sie die romantische Literatur durch das 19. Jahrhundert beobachten, dann finden Sie alle diese Aspekte dort. Auch in Weiskels Analysen dieses egoistischen Erhabenen spielt das Motiv des endlosen Fortschreitens eine bedeutende Rolle. Und er nimmt als Zeugen einen Autor, ja, auf den wir dann später auch nochmal eingehen können, Emerson. Das ist sozusagen so eine typische späte Transformation dieser Ideen, wo man nicht sagen würde, na, den muss man unbedingt zur Romantik dazu zählen, aber man kann von Emerson her sehr viel über die Romantik, über romantisches Denken, über romantische Philosophie lernen und umgekehrt kann man, wenn man ihn unter dem Gesichtspunkt des Romantischen Denkens liest, doch vieles besser verstehen. Also Weißgl zitiert da einige Stellen oder bezieht sich sehr stark auf den Essay Circles, in dem es tatsächlich auch einmal dieses Motiv der verborgenen Kammern gibt. Also das ist jetzt ein Emerson-Zitat. Every man supposes himself not to be fully understood. And if there is any truth in him, if he rests at last on the divine soul, I see not how it can be otherwise. The last chamber, the last closet he must feel was never opened. There's always a residuum unknown, unanalyzable. Also es geht um die Folge konzentrischer Kreise, in denen der Mensch sich über sich selbst zu erheben strebt, Law of Eternal Procession. Also muss man alles in Beziehung sehen, oder werden wir dann vielleicht in einer späteren Phase in dieser Vorlesung auch nochmal in Beziehung setzen zu Nietzsche. Also zwischen Emerson und Nietzsche gibt es eine starke Affinität und auch Einfluss. Every ultimate fact is only the first of a new series. Every general law, only a particular fact of some more general law presently to disclose itself. There's no outside, no enclosing wall, no circumference to us. The generation of circles, das schreibt jetzt der Weißgl, itself succumbs to the circularity of succession. Also, aus der Sicht Kants ist das ein Rückfall. Ne? Also wenn man diese frühen Stadien der Theoretisierung des Erhabenen sich anschaut, dann ist das ein Rückfall auf die Funktion der Einbildungskraft in der mathematischen Größenschätzung, ein bisschen verziert mit dem Pathos der Schwärmerei, was ja in der Romantik dann tatsächlich immer wieder beobachtet werden kann. Den ultimativen Fluchtpunkt dieser Tendenz, das Erhabene im Zug seiner Verinnerlichung zugleich einzuebnen, ja, also sozusagen gefahrloser zu machen, um der Gefahr des Sturzes in den Abgrund zu entgehen. Also im Angesicht der Schweizer Alpengipfel sind die Leute ja doch meistens auf dem festen Boden einer Hotelterrasse gestanden. Den hat man im Inneren, bei dem inneren Abgrund, in dem man stürzt, wenn einen der Horror oder die Depression zu stark erwischt, hat man den nicht. Ne? Das ist auch wieder. Den Fluchtpunkt dieser Tendenz sozusagen der Interiorisierung habe ich gefunden eigentlich bei Gaston Bachelard. Das ist ja auch ein Philosoph, der ein Sensorium für diese Bewegungen gehabt hat. Die Unermesslichkeit ist, könnte man sagen, eine philosophische Kategorie der Träumerei. Das ist ein gutes Statement sozusagen aus romantischer Perspektive zu dem Problem der Unendlichkeit, das man ja auch unter mathematischen Gesichtspunkten diskutieren könnte. Die Unermesslichkeit ist in uns. Sie ist mit einer Art Ausweitung des Seins verbunden, die vom Leben gezügelt, von der Vorsicht zurückgehalten wird, aber in der Einsamkeit die Oberhand gewinnt. Also als wesentlicher Effekt der Verinnerlichung von Größe erscheint dann tatsächlich der Selbstschutz, ne, die Immunisierung. Die Tiefe ist vor allem verborgene Größe. Und das ist etwas, damit mache ich für heute Schluss, was Weißgl eben in seinem Buch auch noch, das haben wir da hier irgendwo, entweder auf unserer Bibliothek oder in der Hauptbibliothek, dass allen diesen Modellen sozusagen eines romantisch verinnerlichten Erhabenen noch immer etwas Vorgespieltes. Ne? Das steckt überall sozusagen ein Make-Believe, was Vorgespieltes drinnen. Und diese Unsicherheit hat eben ihren Grund bei Kant. Kant's account betrays the masked presence of some force majeure. Wie es uns möglich sein soll, auf der Grundlage einer imaginativen Substitution der äußeren Übermacht durch die innere Übermacht der Vernunft, ein verbindliches Gefühl für die Erhabenheit unserer Bestimmung über die Natur zu entwickeln, ist eine höchst fragwürdige Sache. Genauso wie unsere Fähigkeit, ein begeisterndes Wohlgefallen vom Typus der Erhabenheit zu empfinden, wie Kant sagt, auf der Basis der Überzeugung, auch ein Kant-Zitat, dass es mit der Gefahr nicht ernst ist. Also wie authentisch ist der Schauer, wenn wir zugleich immer wissen, dass es mit der Gefahr nicht ernst ist. Also letztlich verlangen diese Strukturen alle nach einer psychologischen Erweiterung, glaube ich, der ästhetischen Theorie. Und in Wirklichkeit geht in dieser ganzen Entwicklung, die ich Ihnen da beschrieben habe, von Kant bis zu diesen späteren Formen der romantischen Umkehrung, Horizontalisierung, Einebnung des Erhabenen. In Wirklichkeit geht in dieser ganzen Entwicklung etwas ganz, ganz Wesentliches verloren von dem, was bei Burke eben am Anfang gemeint war. Sogar dieser geringe Degree of Horror, der aber echt ist. Und in einer gewissen Weise ist die Beziehung von, also wenn man von Freud her denkt, das wäre auch so, also ich weiß nicht, ob man, dann ist die Beziehung zu Burke eigentlich viel interessanter als die zu Kant. Und wir werden uns in einem späteren Stadium der Vorlesung, da dauert jetzt noch, da liegen jetzt dann noch mindestens zwei Vorlesungstermine dazwischen, aber werden uns noch einmal mit dem Thema des Erhabenen beschäftigen unter einem ganz anderen Aspekt, der hier vollkommen unter den Tisch gefallen ist, nämlich mit dem, was das wirklich Schreckliche und wirklich Aufwühlende ist, das solche Leute wie Edmund Burke beschäftigt hat, nämlich der Terror in der Französischen Revolution. Und dort liegt sozusagen eine ganz andere Entwicklungslinie, die eben wirklich politisch, psychologisch und nicht ästhetisch ist für eine Theorie des Erhabenen. Und dort spielen dann auch solche, dort fangen dann auch wieder solche Kategorien an, eine Rolle zu spielen oder solche Dimensionen eine Rolle zu spielen, wie die von Kant angesprochene ästhetische. Und diese Stelle, wo er da über die angemessene Reaktion auf diese Herausforderung ist eigentlich Aufopferung. Also diese Zusammenhänge von Terror, Schrecken, Erhabenheit und Opfer. Das ist ein Syndrom, das eine ganz bestimmte Entwicklung der romantischen Philosophie und des romantischen Denkens sehr, sehr stark kennzeichnet, aber eben ein bisschen später, erst vor allem in Frankreich und immer mit Bezug auf die Erfahrung der Revolution und der verschiedenen Stadien der Entwicklung der französischen Revolution. Also für heute ein bisschen früher Schluss.